Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder zu einer neuen Veroja Fresh Einheit. Wie gefällt euch dann das neue Intro? Mir ist irgendwie noch keine vernünftige Pose eingefallen, da einfach nur so rumzustehen für diesen Videodurchgang im Tunnel. Vielleicht habt ihr ja eine coole Idee. Also, heute geht es um die Frage, wie bewege ich Gott dazu, etwas zu tun? Und das ist eine wirklich uralte Frage eigentlich aller Religionen. Wir möchten gerne irgendwie Einfluss haben auf die Faktoren der Zukunft und der Gegenwart. Und ein paar davon haben wir ja in der Hand, ein paar können wir selber gestalten, aber ganz, ganz viele Dinge haben wir ja nicht selber in der Hand. Und das fühlt sich doch sehr unangenehm an. Und wir würden doch gerne ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen, indem wir auf den Einfluss nehmen können, wenigstens, der das alles in der Hand hat. Egal, ob es wie ganz früher darum ging, dass es eine gute Ernte gibt, damit es keine Hungersnot im Land gibt, dass das Wetter dafür gut ist oder was auch immer nötig war, an Faktoren zu beeinflussen, die man eigentlich nicht unter Kontrolle hat. Oder aber auch, ob es um Frieden geht, um Gesundheit, um Glück, um Krankheit, um das Schicksal anderer Menschen, die einem am Herzen liegen. Und das müssen überhaupt keine selbstsüchtigen Wünsche sein. Und die Frage, die jemanden, der in irgendeiner Form an Gott glaubt, in diesem Zusammenhang beschäftigt, ist ganz oft: Wie kann ich Gott dazu bewegen, da etwas Gutes zu tun? Wir möchten Gott gerne schon dazu bringen, dass er da mitmacht, dass er dabei hilft. Sind doch schließlich gute Sachen. Und als Antwort auf diese Frage, wie bewege ich Gott dazu, da mitzumachen, da zu helfen, sich für das Gute einzusetzen, als Antwort auf diese Frage haben wir Religionen entwickelt. Schemata und Regeln, die wir befolgen und dann hoffen, damit Gott in einer Weise zu beeinflussen, die dafür sorgt, dass er mitmacht. Dass er mitmacht dabei, Gutes zu tun. Wenn ich von Religion rede, meine ich damit alle möglichen Religionen, die sich in irgendeiner Form mit Gott beschäftigen. Auch das Christentum. Und ich würde die unterscheiden wollen von einer tatsächlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott, die sich sicher auch quer durch alle Religionen finden lässt. Aber in der Religion, also in diesem System der Gottesverehrung, geht es eben ganz oft um diese Frage: Wie kann ich ihn dazu bewegen, mitzumachen bei dem Guten, wo ich gerne wollen würde, dass er mitmacht? Und der erste Schritt ist eigentlich immer, ich muss versuchen, diesen Gott gnädig zu stimmen. Ganz früher hat man das durch Opfer gemacht. Ne? Auch in der Bibel finden wir diesen Versuch. Und natürlich rein zufällig, während alle Völker ringsherum zu dieser Zeit das auch durch solche Opferkulte versucht haben. Ich muss versuchen, dass Gott mir wohlgesonnen ist. Das ist meist der erste Schritt in dem Versuch, Gott dazu zu bringen, etwas Gutes zu tun. Für mich und für Menschen, die mir wichtig sind. Denn ich habe bestimmt irgendwas gemacht, weshalb Gott sauer auf mich ist. Weshalb er mir nicht wohlgesonnen ist. Irgendwas, was zwischen uns steht. Deshalb muss ich ihn besänftigen. Muss dafür sorgen, dass er wieder gut auf mich zu sprechen ist. Damit mein Anliegen bei ihm überhaupt irgendeine Chance hat. Kennst du sowas vielleicht auch aus deinem Glaubensleben? Irgendwann haben ja die Völker aufgehört, Tiere zu opfern. Oder teilweise auch Menschen. Und mit ihnen natürlich auch die Israeliten. Und seitdem versuchen wir das auf eine andere Weise. Im Christentum zum Beispiel durch das richtige Sündenvergebungsgebet. Möglichst immer wieder und immer wieder. Vielleicht auch durch angemessene Zerknirschung. Das war ja ein großes Problem Luthers, der mit sich selber sehr ehrlich war und der in diesem Katechismus der katholischen Kirche, wenn es um Sündenvergebung ging, um Beichte, mit diesem Punkt der Reue einfach nicht klar kam, weil er sich nie sicher war, wann zeige ich denn wirklich echte Herzensreue? Ist das wirklich ernst gemeint, was ich jetzt hier Gott sage? Bereue ich das denn wirklich? Kann ich überhaupt so tief in mich reingucken, um das zu beurteilen? Und er kam nie zu dem Punkt, dass er sagen konnte, ja, jetzt kann ich mir sicher sein, dass meine Sünden vergeben ist, sondern da waren immer wieder Zweifel, wenn er gesagt hat, habe ich das jetzt wirklich echt und genug bereut? Angemessene Zerknirschung, ne, ist auch so ein Punkt, dass wir sagen, das müssen wir schon zeigen, damit Gott auch merkt, dass es uns echt leid tut, dass wir da wieder irgendwas falsch gemacht haben. Und wenn er das merkt, dann ist er vielleicht so gut auf uns zu sprechen, dass er auch wieder auf unsere Gebete hört. Und wenn wir das erledigt haben und wenn unser Herz aufgrund dieser religiösen Schritte dann irgendwie glauben kann, dass Gott uns jetzt wieder wohlgesonnen ist, dann kommt Schritt 2. Irgendwie muss ich diesen Gott, der ja jetzt ein offenes Ohr für mich hat in meiner Vorstellung, irgendwie muss ich diesen Gott jetzt davon überzeugen, dass es vielleicht in seinem Interesse ist oder überhaupt eine gute Sache, mitzumachen bei dem Guten, um das ich ihn bitten möchte. Irgendwie müssen wir diesen Gott aus unserer Vorstellung, der jetzt endlich ein offenes Ohr für uns hat und uns wieder wohlgesonnen ist, irgendwie müssen wir den überzeugen, dass er jetzt mitmacht bei dem Guten, um das wir ihn bitten wollen. Vielleicht können wir ihn überzeugen, dass es in seinem ureigensten Interesse ist. Vielleicht können wir so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und mit weinerlicher Stimme darum bitten, was wir gerne hätten. Vielleicht kann ich ihn mit Argumenten überzeugen, irgendwie zugunsten der Menschen einzutreten, die mir so wichtig sind. Irgendwie muss ich Gott doch dazu bringen können, etwas Gutes zu tun. Sowas läuft ja oft unbewusst ab. Wenn man sowas mal deutlich und bewusst ausspricht, hört sich das irgendwie schräg an, oder? Ich möchte es mal noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben und erzähle mal eine kurze Geschichte dazu. Stell dir vor, dein Bruder liegt schwer krank, todkrank im Bett. Und jeder Augenblick seines Lebens ist zurzeit erfüllt mit Schmerz und Leid. Und dieser Mensch tut dir unheimlich leid und du möchtest gerne, dass Gott ihm hilft. Und du betest und sagst, Gott, bitte hilf meinem Bruder. Mach ihn gesund, heile ihn. Bitte. Der leidet jeden Augenblick unheimliche Schmerzen. Und Gott sagt dann zu dir, also mein Freund, zunächst mal, in deinem Leben sind da ein paar Sachen, die noch nicht in Ordnung sind. Dann ziehst du los und bringst die Sachen in deinem Leben in Ordnung. Und wenn du richtig, richtig schnell bist, schaffst du das vielleicht in einem Monat. Ein Monat, wo dein Bruder schwer krank und voller Schmerz und Leid in seinem Bett gelegen hat. Und dann kommst du wieder zu Gott und sagst, ich habe die Sachen in Ordnung gebracht, bitte hilf meinem Bruder jetzt. Und dann kommt von Gott die Antwort, also ehrlich, du strengst dich ja nicht mal richtig an. Du kniest ja nicht mal vor mir. Ist dir das wirklich ernst damit? Und außerdem hast du nicht im Namen Jesu am Ende deines Gebets gesagt. Und mal ehrlich, so richtig zerknirscht klingst du eigentlich auch nicht, wenn du hier zu mir betest. Tut mir leid, das überzeugt mich nicht. Versuch's doch mal mit Fasten. Ich glaube, dann könnte ich dir wirklich glauben, dass es dir ernst damit ist. Also fastest du und zerknirschst deine Stimme und kniest dich hin und kommst wieder zu Gott und bittest ihn, deinem Bruder zu helfen, der sich nun noch länger in Schmerzen gewunden hat. Und Gott antwortet dir, ja, das ist schon besser. Aber denk dran, betet ohne Unterlass, heißt es in der Bibel. So wie die Witwe das mit dem ungerechten Richter gemacht hat. Immer wieder hinkommen, immer wieder. Ich meine, du warst jetzt wie oft hier? 3-mal? Komm, streng dich mal ein bisschen an. Und nach vielen regelmäßigen Gebetseinsätzen, weil dir dein Bruder so am Herzen liegt, bist du wieder da. Und endlich hörst du von Gott, so ist's recht. Allerdings eine Sache gibt's da noch. Du hast zu wenig Vertrauen, tut mir leid. Aber mit dem bisschen Vertrauen, da kann ich nichts machen. Du brauchst mehr Glauben. Also falls ihr irgendwann genug Glauben zusammenbekommt, dann merkt ihr das. Dann wird er gesund werden. Glaubst du an einen solchen Gott? Glaubst du, dass Gott so ist? Natürlich nicht, stimmt's. Wer glaubt schon sowas? Obwohl, wenn du so für jemanden betest, denkst du dann nicht, dass es vielleicht besser und erfolgversprechender, wenn du noch so einen im Namen Jesu hinten dran hängst? Steht ja schließlich irgendwie in der Bibel, oder? Und schleicht sich nicht doch manchmal der Verdacht ein, dass Gott vielleicht nichts tut, weil da irgendwo noch Sünde im Spiel ist? Weil da irgendwas noch nicht stimmt im Leben? Du oder jemand anders noch nicht der perfekte, fehlerlose Christ ist? Und glaubst du da nicht manchmal, es wäre vielleicht doch besser zu fasten? Bewegt nicht Fasten Gottes Arm? Haben wir das nicht mal irgendwo gehört? Und denkst du nicht doch manchmal, Das wäre vielleicht ganz gut, zerknirscht zu klingen oder vielleicht zu knien und oft zu beten. Das Gleiche kann doch nicht falsch sein, oder? Vielleicht ist Gott dann doch so wie in der Geschichte? Lass mich dazu mal was sagen. Wenn der Gott deiner Vorstellung irgendeinen Menschen wegen irgendeines Formfehlers leiden lässt, wenn der Gott deiner Vorstellung überredet, überzeugt oder manipuliert werden muss, um Gutes zu tun, wenn dem Gott deiner Vorstellung solche Sachen irgendwie durch die Lappen gehen und er nicht mehr daran denkt, sondern daran erinnert werden muss, wenn der Gott deiner Vorstellung andere Menschen weniger liebt als du und wenn der Gott deiner Vorstellung nicht in der Lage ist zu heilen, ohne deinen Glauben, dann ist er das nicht wert, Gott genannt zu werden. Und dann hat er nichts mit dem Gott gemeinsam, den Jesus Christus vorgelebt hat. Und dann würde ich an deiner Stelle um keinen Preis die Ewigkeit mit so einem Wesen verbringen wollen. Der Gott, der mit seiner ganzen Fülle in Jesus gelebt hat, der brauchte keinen Regentanz, den die Menschen vor ihm aufführen, keine wohlformulierten Fragen oder irgendwelche Rituale, um zum Wohle der Menschen zu handeln. Dieser Gott ist selbst auf einer Mission. Die Theologie spricht da von der Missio Dei. Dieser Gott ist selbst auf einer Mission mit dieser Welt. Es ist seine Mission. Er will damit zu einem Ziel kommen. Und das Ziel, das dieser Gott mit dieser Welt hat, ist das, was die Schreiber der Bibel das Reich Gottes oder das ewige Friedensreich nennen. Das ist ein Zustand dieser Welt, in dem Gerechtigkeit, Frieden und Liebe herrschen werden für jeden einzelnen Menschen. Und zu diesem Ziel ist Gott nicht aus Prinzip unterwegs, sondern deinetwegen und wegen des Menschen, der dir so wichtig ist. Wegen seiner brennenden und leidenschaftlichen Liebe für jeden Einzelnen von uns. Und bevor du auf die Idee kommst, irgendetwas Gutes von Gott für irgendeinen Menschen zu erbitten, ist Gottes ganzes Herz schon lange bei dieser Frage. Denn dieser Gott, den Jesus uns gezeigt hat, der weiß, was wir brauchen, lange bevor wir ihn bitten. Und dieser Gott segnet und beschenkt Menschen, egal ob sie gut oder böse sind, egal ob aus unserer Sicht irgendwas zwischen Gott und denen steht oder nicht. Dieser Gott schenkt seinen Geist und tut Wunder, völlig unabhängig von der Frage, ob jemand sich an biblische Gebote hält oder nicht. Dieser Gott ist voll von brennender, leidenschaftlicher Liebe für jeden einzelnen Menschen. Glaubst du wirklich, du müsstest diesen Gott überreden oder irgendwie davon überzeugen, etwas Gutes zu tun? Für diese Wesen, die er unendlich viel mehr liebt als du? Du brauchst und du kannst in ihm kein Mitgefühl für deine Anliegen erzeugen. Denn er hat schon unendlich viel mehr Mitgefühl damit, als du dir jemals vorstellen kannst. Also meine Empfehlung, schmeiß dieses uralte, religiöse und magische Denken über Bord. Es hat in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott, der von seinem ganzen Wesen her Liebe ist, nichts zu suchen. Mach dir bewusst, wer dieser Gott ist, mit dem du da redest. Mach dir bewusst, wie dieser Jesus ist, der uns Gottes Wesen gezeigt hat. Und dann vertraue ihm. Und das ist alles andere als leicht, aber das ist die einzige religiöse Übung, die sich wirklich lohnt. Und die ganze Zeit, die du bisher mit religiösen Regentänzen und Verrenkungen verbracht hast, um Gott zu überzeugen, Gutes für Menschen zu tun, die er viel mehr liebt als du, die kannst du für sinnvollere Sachen nutzen. Zum Beispiel, um selber zu Menschen zu gehen, um ihnen Gutes zu tun. Oder um dich einfach mal auszuruhen, zu entspannen und zu vertrauen. Es bleiben natürlich wenigstens zwei Fragen offen, oder? Und die erste Frage ist, wenn ich Gott nicht dazu überreden muss, Gutes zu tun mit meinen Gebeten, wozu soll dieses Beten dann überhaupt noch gut sein? Und eine zweite Frage wäre natürlich, wenn das so ist, wie du sagst, Marco, warum gibt es dann überhaupt noch Leid auf dieser Welt? Ich habe eine Weile überlegt, ob wir diese zwei Fragen in diesem Video vielleicht noch mitbehandeln wollen. Aber ich habe mich aus zwei Gründen dagegen entschieden. Und der erste ist, ich glaube, diese Fragen verdienen ein bisschen mehr Raum, als wir ihnen am Ende dieses Videos noch geben können. Und der andere Grund ist, offene Fragen bewirken ganz oft viel mehr als Antworten, als fertige Antworten. Wenn du das zulässt und dich beschäftigst mit diesen Fragen, die dir vielleicht auf der Seele brennen, dann haben die das Potenzial, in deiner Glaubensentwicklung mächtig was zu bewirken. Und es gibt noch einen positiven Nebeneffekt davon, denn wir freuen uns natürlich wie immer auf eure Gedanken und Kommentare zu diesen Fragen und zum Thema in dem Video. Ihr könnt uns die per Mail schreiben an Leonie oder an marco@jesus2go.de oder ihr könnt die als Kommentare zu diesem YouTube-Video schreiben oder direkt bei Facebook mit uns kommunizieren in der Jesus2go-Gruppe oder mit uns persönlich. Aber bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine fruchtbare Auseinandersetzung mit dieser Frage und vielleicht sogar eine sehr interessante Veränderung in eurem Gebetsleben. Bis bald.